Wo bist du, Merlin? Wo bist du, Merlin?
Du bist im Sommer die Magie.
Wo ist sie hin? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist der Zauber? Wo ist die Magie?
Ich soll immer noch umgeschlagen. Was ist denn los mit dir?
Wo bist du, Merlin? Sie singen das denn das ganze Wochenende eigentlich schon.
Ehrlich?
Wo bist du, Merlin?
Obwohl der ASV es gestern gespielt hat. Aber ich muss sagen, so einzusteigen, also du hast schon echt so, du wirst echt, wo andere Leute gegen Jahre erst Ende abbauen, da wirst du kreativer. Das ist stark, aber muss ich sagen.
Ich mag das Lied auch. Hexen und Zauberei. Wo bist du? Also ich finde, wer Hexen und Zauberei kann und 2-2 spielen kann, und wenn wir heute Morgen, das ist übrigens auch noch ganz interessant, ich wurde sehr oft gefragt in der letzten Ausgabe oder nach der letzten Ausgabe, was ist denn bei euch passiert? Ist da irgendwas? Seid ihr noch zusammen? Ist irgendwas passiert, was wir wissen müssen? Also es gab wirklich sehr viele Menschen, die besorgt waren.
Und, bei mir auch, komischerweise.
Ja, was ist denn los? Was ist denn mit dem Wagner los? Was ist denn mit dir los? Stimmt da irgendwas nicht? Also, liebe Freunde, wir haben nicht die Scheidung eingereicht. Wir werden weiter für euch zaubern. Tiki-Taka, Tiki-Taka. Weil wir eins haben, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ich möchte übrigens noch eins machen, während hier unsere Scheidungs- und Trennungsgespräche laufen. Ist ja der Mediator bei uns, ist ja der Technikchef. Und da möchte ich ganz kurz musikalisch auch noch. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Letzte Woche war dein Geburtstag, Thorsten Bender, Sonnenschein. Ja. Also das wollte ich noch ganz kurz sagen. Also er lebe hoch, der beste Technikchef der Welt. Danke. Ein Fußball-Sachverständiger, Anhänger des Weißen Balletts und ein Mann, der morgens, egal wie früh es ist, wie spät es ist, sich morgens durch Köln schält, um unseren Podcast aufzunehmen. Vielen Dank, lieber Technikchef. Dein Geschenk aus dem Erdbeermund ist auf dem Weg.
Absolut. Ja, und er hat sich von hinten angestellt, also wirklich, um die Geschenke anzunehmen. Das war wirklich grandios. Ich hoffe, Sie sind alle angekommen, lieber Technikchef. Sie sind ganz wichtig.
Alles schon benutzt. So, jetzt lassen wir mal über Fußball reden.
Schon benutzt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, lass uns über Fußball reden. Wo steigen wir denn ein heute Morgen?
Ja, wir steigen natürlich erstmal in der Bundesliga ein.
Selbstverständlich.
Und da würde ich dich mal fragen, den ganz großen Zusammenhang herzustellen zwischen Bayern, die am Wochenende, hoch überlegen gegen Heidenheim gewonnen haben, aber gegen Leverkusen den ersten Titel der Saison verloren haben. Das ist für Bayern wirklich jetzt, glaube ich, zum 5. Mal hintereinander nicht Berlin zu sehen. Das ist eine historisch schlechte Bilanz. Spiel war natürlich durch die frühe rote Karte von Manuel Neuer geprägt. Und ja, da stellen sich natürlich einige Fragen. Manuel Neuer, es gibt ja jetzt eine Diskussion, ist er noch Weltklasse? Sind die Bayern eigentlich in den großen Spielen da? Und wie dünnhäutig ist eigentlich Max Eberl? Das wären meine Fragen für dich zum Einstieg.
Boah, das ist aber mal gleich ein richtiges Brett am Anfang.
Ja klar, wenn du so stark hier einfängst mit Merlin, dann muss
ich Merlin, wo bist du, Merlin? Also, ich finde, es hat so ein bisschen komischen Geschmack gehabt, so dieses Pokalspiel. Also wenn Manuel Neuer halt nach gefühlten 872 Spielen, ich weiß nicht, wie viel so war es, das erste rote Karte gekriegt hat, finde ich, ich fand jetzt die rote Karte auch so, also da gibt's irgendwie übers Jahr gesehen vergleichbare Szenen, da passiert nichts, da kriegst du halt gelb. Also es ist alles so Interpretationssache, wie so oft. Ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch. Ich fand aber auch ehrlicherweise dann zu sagen, es war spielentscheidend bei den Bayern, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das adäquat ist. Also ich fand, insgesamt war mir zu viel Drama und zu wenig Fußball. Also es kann halt mal passieren, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Was allerdings, und das ist ja so ein bisschen Teil deiner Frage gewesen, schon auch für mich deutlich wird langsam, dass Manuel Neuer eben am Ende seiner Karriere ist. Es ist nicht mehr der wachsame, kluge Neuer. Der kluge Neuer von vor 5 oder 10 Jahren hätte das wahrscheinlich anders gelöst, diese Situation. Vielleicht ist es jetzt einfach dann auch an so einem Punkt, wo man ein bisschen den Anschluss verliert an die Weltspitze. Und das nicht erst seit gestern. Das haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Letzt hatte aber auch wahnsinnig viele Verletzungen hinter sich. Ich glaube, du wirst da einfach auch, bist dann anders drauf. Ich finde, die Überlegenheit der Bayern im Spiel gegen Heidenheim war da, aber ich finde trotzdem, dass Heidenheim das richtig gut gemacht hat und ich fand es auch recht verwegen, mit einer sogenannten B11 anzutreten. Auch verständlich, nach dem Pokal erschließt sich wieder der Kreis. Aber er musste dann doch sehr schnell Musiala bringen, natürlich dann logischerweise auch geschuldet der gesamten Situation. Aber da war das Gerede von Kompanie von 10 Minuten davor oder Viertelstunde davor dann wieder Essig. Ich glaube, insgesamt sind die Bayern deutscher Meister. Relativ klar, Heidenheim muss aufpassen, dass es nicht absteigt und Leverkusen wird sich irgendwo in den Champions-League-Plätzen eventuell auch einreihen können. Ich habe sie gegen St. Pauli nicht so richtig stark gesehen, um das noch abzurunden, meine 15 Minuten 23. St. Pauli hat es richtig gut gemacht, es war einer der besseren Spieler von St. Pauli, die ich gesehen habe. Und somit ist eigentlich nichts passiert in der Liga, bis auf die rote Karte, die so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. So, wie siehst du es? Wahrscheinlich ganz anders.
Ach so, ich bin noch da. Ich war gerade zwischendurch einkaufen. Entschuldigung.
Du bist ein Drecksack. Das ist wirklich. Wo bist du, Thomas?
Ja. Ja, also zwei Punkte, bei denen ich dir widersprechen würde, bevor ich in die Tiefe gehe. A, macht natürlich eine frühe rote Karte nach ungefähr einer Viertelstunde verändert natürlich ein Spiel. Also wenn du als Bayern mit 10 gegen den deutschen Meister spielen musst, dann erschwert das die Aufgabe natürlich ungemein. Und auf dem Papier. Zweitens, habe ich auch keine guten Heidenheimer gesehen. Es war nach vorne gar nichts. Also, weil Upamecano vorgelegt hat, das hätte auch eine richtige Reibe für Heidenheim werden können. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Also, das war Business as usual. Ganz souverän von den Bayern abgefertigt. Und sie werden am Ende deutscher Meister werden. Da bin ich bei dir. Zum Leverkusen-Spiel gibt es einiges zu sagen. Erstens mal Manuel Neuer. Ich bin der Meinung, dass er schon zur Europameisterschaft, also da gab es ja die Diskussion, nicht mehr Weltklasse war. Da wurden Paraden wie dieser Freistoß gegen Ungarn, wo er meiner Meinung nach erst zu spät reagiert und dann holt er ihn gut raus. Also das war immer noch internationale Klasse, gar keine Frage. Aber jetzt gucken sich alle so an und sagen, sag mal, ist der gar kein Weltklasse mehr? Also nach diesen Verletzungen, die er hatte, auch in dem Alter, ist es übrigens auch legitim, vielleicht keine Welt, sondern nur noch internationale Klasse zu sein. Mhm. Er hat das Fußballspiel sicherlich auf ein anderes Niveau als Torwart gehoben, weil er ein sehr gut mitspielender Torwart war, so offensiv wie kein anderer. Allerdings habe ich das Gefühl, zu seiner Hochzeit, sagen wir mal 2014, hätte sich auch gar kein Schiedsrichter getraut, ihm dafür rot zu geben. Das hat ja auch immer was mit der Außendarstellung zu tun. Also im Finale Deutschland gegen Argentinien 2014, seine Attacke gegen Higuain, das ist rot und Elfmeter für Argentinien. Das sagen hinter der Hand auch fast alle Schiedsrichter, die was zu sagen haben. Das darfst du natürlich nicht so laut sagen, weil das ist ja dann direkt Vaterlandsverrat. Diese offensive Spielweise von ihm, dieses Timing ist hochriskant und das hat er vielleicht nicht mehr immer. Das ist für mich eine klare rote Karte gegen Leverkusen. Es ist A, Vereitelung einer klaren Torchance und es ist B, für sich schon ein echt hartes Foul, wo er ohne Rücksicht auf Frimpong in das Duell geht. Insgesamt in dem Spiel finde ich, dass Leverkusen am Anfang sehr wenig aus dieser Überzahl gemacht hat, dass die Bayern es eigentlich gut gespielt haben. Du hast es eigentlich ganz lange gar nicht gemerkt, dass sie einen Spieler weniger hatten. Aber am Ende steht, dass sie wieder ein Spiel gegen eine vermeintlich große Mannschaft nicht gewonnen haben. Und witzig ist dann in dem Falle wirklich Max Eberl. Ich will jetzt nicht wieder in eine komplette Charakteristik über ihn verfallen, aber komischerweise, sagt er, plafft er den Kicker-Kollegen an, was dem denn einfallen würde, ein 0:1 mit 10 Mann in eine Statistik gegen Spitzenmannschaften aufzunehmen, hat aber im selben Atemzug das 1:0 gegen Paris reingenommen, wo er selber in Überzahl gewesen ist. Also bodenlos, wie dünnhäutig der ist. Und ich glaube, die Bayern wissen selber noch nicht so ganz, wo sie stehen.
Das weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie wissen, wo sie stehen. Ich glaube, dass Max Eberl nicht mehr ganz so richtig weiß, wo er steht, weil das schon eine Qualität hat, die auffällig ist, dass er jetzt irgendwie Journalisten auch anzählt in einer Regelmäßigkeit, die ich jetzt auch langsam übertrieben finde. Vor allen Dingen auch der Sound, weiß ich nicht, was das soll. Irgendwas ist mit ihm passiert. Also es ist schon irgendwie so, dass man beobachten kann, dass wir haben das wirklich komplett auserzählt, aber nach seinem Abgang da, einen grandiosen in Gladbach, ist es nicht mehr Max Eberl. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, was ist da auf der Strecke passiert? Da sollte man jetzt nicht die Küchenpsychologie bemühen, aber es ist schon einfach auch auffällig und macht auch keinen Spaß, ehrlicherweise. Also ich finde es ja immer mal lustig, einen Spruch zu hören und ich finde es auch gut. Wir sagen immer, alles glatt gespült und nervt auch und wo sind die mit Ecken und Kanten? Das hat aber nichts mehr mit Ecken und Kanten zu tun, sondern es ist einfach nur noch reines, ich habe keinen Bock auf euch. So, also das ist relativ klar. Bei Heidenheim, das vielleicht nochmal zu sagen, habe ich nicht gesagt, dass es ein gutes Spiel war. Ich habe gesagt, die haben es ganz gut gemacht.
Nee, auch das finde ich nicht.
Möglichkeiten. Findest du nicht?
Okay. Nee, finde ich nicht. Ich fand's richtig, dass man, Heidenheim war im letzten Jahr mutig, dann haben die auch mal Tore geschossen und man darf jetzt auch nicht glauben oder im Nachhinein das schönreden, als wenn Heidenheim alles im letzten Jahr in Grund und Boden gespielt hat. Aber du merkst die totale Verunsicherung, sie stellen sich hinten rein und das hätte auch echt in einem Debakel enden können. Also das Ergebnis hört sich deutlich besser aus, als es war.
Was ich nur Wahnsinn finde, ist, wie Upamecano immer Licht und Schatten sein kann. Das ist ja wirklich so, du weißt nicht, mit wem du es da zu tun hast.
Also der Fehler, da bin ich vollkommen bei dir. Wir haben ja letztes schon mal aufgezählt, was der für Fehler in entscheidenden Spielen gemacht hat. Das war jetzt kein entscheidendes Spiel für die ganze Saison. Aber die Vorlage war geil. Ja, natürlich, geil. Ja klar. Ja. Wobei er selber auch getroffen hat. Wobei du siehst zum Beispiel auch jetzt in diesen Spielen in der Crunch-Time, viele haben ja gesagt, was ist mit Goretzka eigentlich passiert und sowas. Ja, er spielt. Also eigentlich ist das ja eine Geschichte, die für Goretzka spricht, dass er am Anfang gar nicht im Kader sein sollte und dann doch noch relativ viele Spiele zuletzt gemacht hat wegen dem Verletzungspech der Bayern. Mhm. Aber man muss sagen, er ist in den großen Spielen noch kein Faktor. Das bleibt dann auch festzuhalten und deshalb ist die Aussage von Lothar Matthäus, er hilft keinem Top-5-Club in Europa, aber sonst kann er überall spielen. Das ist natürlich fast ein vergiftetes Lob. Die trifft einfach zu und dieses Spektakuläre, wie sie die Bundesliga 2 und dritte Reihe auseinanderschrauben, sagt, glaube ich, noch nichts darüber hinaus, wie die Bayern im internationalen Vergleich stehen. Und der erste Titel ist schon weg. Also das darf man dann auch bei aller Lobhudelei für Kompanie nicht vergessen. Wobei ich international die Spitze eigentlich dieses Jahr nicht so stark sehe. Da sehe ich vielleicht Liverpool, da sehe ich vielleicht Inter Mailand und dann wird es schon eng. Also es gibt jetzt auch keine Mannschaft, wo ich sage, da sind die Bayern chancenlos.
Absolut, absolut, absolut. Finde ich auch. Wollen wir aber so ein bisschen auf die harten Verfolger kommen, auf das Traum-Topspiel eigentlich des Wochenendes, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Das ist irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig einordnen, dieses Spiel. Also das Produkt gegen den jungen Noé Schein ist für mich ein 1-1, das jetzt irgendwie alle so ein bisschen, oder mich zumindest so ein bisschen sprachlos zurücklässt. So, was soll ich jetzt damit anfangen? Dortmund, würdest du jetzt zumindest mitgehen, dass Dortmund und Beständigkeit irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Also das ist, die spielen einfach mal irgendwie gute Spiele und dann ist es wieder so ein Mittelmaß, wo du denkst so, okay, ja, dann gehören sie halt einfach auch irgendwie vielleicht in die Europa League, aber auch nicht in die Champions League. Es ist irgendwie ein wirkliches krasses Hin und Her, was ich von Dortmund lange nicht gesehen habe. Wie siehst du es?
Ja, also ich würde mal sagen, aus Sicht der RTL-Sportredaktion nehmen wir Dortmund gerne in der Europa League.
Das glaube ich dir, sofort.
Ich glaube, dass das sonst niemand gerne hört. Ich habe jetzt mir gerade mal die Auswärtstabelle von Borussia Dortmund genommen. 6 Spiele, 4 Niederlagen, 2 Remis.
So, bitte.
Das sagt natürlich dann alles über die Ambitionen von Borussia Dortmund und woran es in dieser Saison hakt. Und du hast zu dem Zeitpunkt 12 Punkte Rückstand auf die Bayern, 6 auf Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich mit den Ansprüchen, die Dortmund hat, nicht ansatzweise vereinbar. Also da kamen ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, der Kader war zu schmal. Großes Verletzungspech, Noé Schein, der auch seine Zeit braucht. Das führt zu einem Zwischenergebnis, dass wenn du jetzt nach dem 13. Spieltag drauf guckst, sagst du, das ist total unbefriedigend. Jetzt muss man aber sagen, dass gerade so die letzten Auftritte in der Champions League läuft es ja eh ganz, ganz gut, dass das Heimspiel gegen Bayern total in Ordnung war, das haben wir ja letzte Woche besprochen. Und auch der Auftritt in Gladbach an sich war für mich total in Ordnung. In Gladbach zu spielen ist für Borussia Dortmund nie einfach. Das gibt es ganz große Duelle auch in der Vergangenheit. Ich finde, Gladbach ist dieses Jahr enorm heimstark. Deshalb ist der Punkt völlig okay. Vom Zustandekommen fühlte sich nicht gut an, weil es relativ spät dann den Ausgleich gibt. Gab ja auch viele umstrittene Entscheidungen. Also deshalb kann man sagen, das vom Wochenende war völlig in Ordnung. Das Problem von Dortmund liegt in den Auswärtsniederlagen in Augsburg, in Mainz, etc. Deshalb ein Zwischenfazit, das punktemäßig überhaupt nicht zufriedenstellen kann.
Und du hast es gesagt, gleich zweistrittige Elfmeterszenen. Also es ist im Grunde genommen einfach auch, es ist nur so, dass ich, es mein Eindruck ist, oder mehren sich ein wenig die strittigen, zumindest, ja doch, strittigen Szenen und Entscheidungen der Schiedsrichter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir mal besser waren in Sachen Schiedsrichterentscheidungen. Und dass es jetzt dann doch mal langsam wieder eine Qualitätssteigerung braucht. Also wir haben relativ viele Diskussionen, relativ viele VAR-Entscheidungen. Oder ist es sogar so, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen zu sehr auf den Kölner Keller verlässt?
Ja, ich glaube, das ganz große Problem ist diese Handspielregelung, die wirklich keiner mehr versteht. Und ich habe das vor einem halben Jahr schon mal gesagt. Das muss doch irgendjemand jetzt mal bei FIFA, UEFA oder beim DFB kapieren, dass das so nicht mehr weiterzumachen ist. Also, ja. Es sieht ja grotesk aus, wenn Abwehrspieler wie die fast in den Ball reinkrätschen und versuchen, die Hand irgendwo in die Hose oder hinter den Rücken zu machen, damit sie nicht angeschossen werden. Das ist ja einfach lächerlich. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Und ich sage, ich finde es sogar in dem Falle gut, das mögen mir die Gladbach-Fans verzeihen, dass es da keinen Elfmeter gab, weil es ist für mich alles völlig normal. Wo soll der seine Hand hin machen in dem Falle? Also ich finde das, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, Stieler unmöglich. Muss ich sagen, finde ich gar nicht in dem Spiel. Ich fand unmöglich, was in Kiel war, also da einen Elfmeter für Leipzig zu geben, das ist ein Witz. Aber bitte, tut mir doch einen Gefallen, tut uns allen einen Gefallen. Mach doch das, mit dem wir in den 70er und 80ern, Mike, aufgewachsen sind. Beim Handspiel ist entscheidend, ob es Absicht ist oder nicht. Also, genau. Du kannst ja die Regel machen, ein Tor darf nicht mit der Hand erzielt werden, was manchmal auch teilweise echt bitter ist, wenn dich einer der Abwehrspieler von der Torlinie anschießt und du hast sogar die Hand vielleicht vor deinen Kronjuwelen und der Ball geht ins Tor. Aber das zählt halt einfach nicht, wenn es mit der Hand gemacht ist. Und ansonsten geht es nur darum, macht jemand mit Absicht etwas mit der Hand, Punkt. Das ist das Einzige, was mir dazu noch einfällt, weil es ist mittlerweile lächerlich und es ist grotesk. Und was ich aber auch schwierig finde, ist, wenn dann jemand vergleicht, ja, aber damals gab es ja für Spanien, im Spiel gegen Spanien gab es für uns keinen Elfmeter, jetzt gibt's aber hier Elfmeter. Ich meine, das sind zwei verschiedene Wettbewerbe, 2 Monate oder 5 Monate, 2 verschiedene Schiedsrichter. Aber ich verstehe natürlich schon auch auf der anderen Seite den Aufschrei zu sagen, wir haben keine Regeln mehr, an denen wir uns orientieren können.
Gut, aber dennoch finde ich, ist es mal irgendwie ganz gut, eine gewisse Klarheit herzustellen. Und ich finde es auch ganz gut, vielleicht im Sinne des Fußballs wieder zu entscheiden. Und meiner Meinung nach, das haben wir schon ein paar Mal auch hier gesagt, ist das für mich immer wilder. Also das heißt, die VAR-Entscheidung, mir macht es keinen Spaß mehr. Jetzt kann man sagen, ja, aber so ist die Regel. Wir haben uns so geeinigt. Ja, mag alles gut sein. Aber diese Millimeterentscheidungen und die virtuellen Linien und all das, und dann bist du halt einfach 3 Millimeter drüber. Ja, dann bist du halt 3 Millimeter drüber. Aber ehrlicherweise, ich hatte immer den Eindruck, dass wir so mehr Diskussionen hatten als vorher. Und wenn es um Unsportlichkeit geht, am Ende des Tages sagt ja jede Statistik, es wiegt sich irgendwann auch wieder auf.
Also ja, das übrigens, das ist ein Spruch, der gehört für mich wirklich in den Giftschrank aller Fußballdiskussionen.
Weil es nicht stimmt?
Nein, es stimmt einfach nicht. In einer Saison wiegen sich nicht alle Entscheidungen auf. Es gibt Tendenzen, die hast du dann eine ganze Saison, trägst du die mit dir rum, eher im Negativen. Es gibt auch manchmal den Spruch, so viel können wir gar nicht im Positiven bekommen, wie wir im Negativen haben. Du als Anhänger des Weißen Balletts müsstest das ja wissen. Ihr werdet ja seit 17 Jahren vom VAR mit schlechten Nachrichten überhäuft.
Seit es ihn gibt.
Diesem Jahr hat die wahre Tabelle 7 Punkte plus für den FC ausgemacht. Also, aber dann kommt ja das Argument, ja gut, wir sind ja immer noch 386 mal im Minus. Nein, eben. Aber dieses ist gleich.
Vielleicht ohne wären wir wahrscheinlich irgendwie auf Platz 5.
Ja, klar, natürlich.
So ist es
natürlich,
doch.
Natürlich.
Das ist doch alles Metaebene, auf der wir hier reden.
Genau, ich zitiere einen großen deutschen Fußball-Podcaster. Das ist kein Ballett, das ist Curling. Da kommen wir aber später noch dazu. dieser Spruch, es gleicht sich alles aus, stimmt für mich nicht. Aber wie gesagt, es geht hier bei mir einfach darum, dass du keine Klarheit, keine Verhältnismäßigkeit mehr hast. Und ich glaube, die Schiedsrichter wissen selber nicht mehr, was sie mit diesen Regeln machen sollen. Bitte stellt es um. Absicht ist das einzige Kriterium.
Lieber Dieter Hecking, es tut mir furchtbar leid, aber ihr seid abgestiegen. Das, was ich da gesehen habe, ist einfach leider nicht, reicht nicht für die Bundesliga. Ich glaube, da kannst du Hecking nehmen, da kannst du Favre nehmen, da kannst du Bruno Labbadia nehmen. Du kannst, über den noch zu sprechen sein wird, aber es ist ja Wahnsinn, was ist mit Bochum los? Was ist da passiert? Es ist auch grausam zuzugucken. Also ich habe es mir tatsächlich angetan. in großen Teilen und es ist nicht zu ertragen. Jetzt hat Dieter Hecking irgendwie versucht zu zaubern, hat den Merlin von Bochum gemacht, trotzdem hat einiges umgestellt. Es funktioniert trotzdem nicht oder funktioniert es gerade deshalb nicht und sie müssen sich dran gewöhnen. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist auf jeden Fall, finde ich, an Tragik nicht mehr so richtig zu überbieten. Es war auch ein schlimmes Spiel von beiden Seiten. Also ich fand auch Bremen tatsächlich äußerst harte Kost, sich das anzugucken. Aber wie kann es sein, dass selbst dieser Impuls ist ja schon verpufft, neuer Trainer. Wie kann das sein? Hast du irgendeine Erklärung für die Bochumer Fans da draußen?
Ich habe eine Statistik am Wochenende gelesen, dass es noch nie addiert von den beiden letzten der Tabelle so wenig Punkte zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga-Historie gab wie Kiel und Bochum. Das sind auch, würde ich sagen, zu über 90% die beiden direkten Absteiger. Weißt du noch, als Dieter Hecking kam vor 4 oder 5 Wochen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich fast ein Himmelfahrtskommando. Ich versetze mich dann mal in den Kopf von Dieter Hecking, der glaubt, okay, Kiel ist eine Mannschaft, die sind noch in Nahdistanz, die können wir holen. Und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch der FC St. Pauli noch
schwächelte
Punkte mehr. Was heißt schwächelte? Also ich finde, spielen als Aufsteiger ganz eine ordentliche Saison, muss man sagen. Auch das Spiel in Leverkusen war wieder gut, wo sie am Ende fast sogar einen Punkt noch geholt haben. Also St. Pauli ist deutlich weiter als Kiel. Und St. Pauli hat übrigens jetzt schon 11 Punkte. Also das sind 9 Punkte zu Bochum. Und das ist ja eigentlich kein Nahdistanz oder kein Punchbereich mehr. Also
die sind weg.
Weiß man nicht, aber unter Nahdistanz verstehe ich irgendwas zwischen 4 und 6 Punkten, wo du dann sagst, okay, mit einem Sieg sind wir dann wirklich dran. Dass Heidenheim auch noch unten ist, das haben wir schon auch mit diversen Folgen thematisiert. Ja, ich glaube, Dieter Hecking hat einfach gedacht, ich komme dahin, ich sorge für ein bisschen Ordnung. Sie stehen ja auch hinten ein bisschen besser, aber es ist natürlich fast schon grotesk, wenn man sich die Angriffsbemühungen ansieht. Wahnsinn. Gegen Leverkusen war ich damals selbst da, wo sie kurz vor Schluss noch das 1-1 gemacht haben, wo gefühlt das ganze Stadion explodiert ist. Aber es sind zu wenig Automatismen da. Ich glaube, es ist auch zu wenig individuelle Klasse am Ende. Du hast halt viel verloren nach dieser Relegation. Unter anderem Stöger, der jetzt in Gladbach spielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass du diesen Schwung der Relegation überhaupt nicht hast mitnehmen können. Sie spielen jetzt in Union und ich glaube gegen Heidenheim. Ja, also gefühlt brauchst du da mindestens einen Sieg, eher 4 bis 6 Punkte, um überhaupt nochmal irgendwann anfangen dürfen zu rechnen. Und das kann für den VfL Bochum echt eine richtig, richtig lange, frustrierende Saison werden. Und was Kiel und Bochum gerade im Moment spielen, dann muss man schon wirklich sagen, da darf sich dann auch Tasmania Berlin nochmal Hoffnungen machen, dass der All-Time-Rekord irgendwann vielleicht doch nochmal unterboten wird.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man relativ früh in der Saison zum Schluss kommen muss, dass in der Verfassung, in der der VfL Bochum momentan ist, gehört er einfach auch nicht in die Bundesliga. Es hat nichts mehr mit dem VfL Bochum der letzten Jahre zu tun. Da gibt es schon einen harten Break und die Frage ist halt einfach auch, den Trainer wird irgendwann wieder zu wechseln, macht auch gar keinen Sinn. Weil ich glaube einfach, du hast das Material nicht und im Moment ist es einfach auch wahrscheinlich die Verunsicherung, die dazu führt, dass es insgesamt nicht reicht. Schon aber bitter, irgendwie mag ich Bochum. Ich glaube auch irgendwie haben sie sehr viele Menschen, die mit ihnen sympathieren, auch wenn sie keine Mitglieder sind. Aber es ist schon eine gewisse Tragik dahinter. Wenn wir uns mal anschauen, hast du das Spiel Frankfurt gegen Augsburg gesehen? Das war auch harte Kost. Alter Schwede, das war richtig, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt so ein Downer irgendwie. Frankfurt hat mir sehr viel Spaß gemacht, haben geführt und dann Augsburg halt mit dieser Mentalität, mit dieser Brutalität zugeschlagen und dann noch ein 2-2 rausgeholt. Mamouche, ehrlicherweise auch weit entfernt von der Leistung, die er gezeigt hat in den letzten Wochen. Was ist denn da los gewesen in Frankfurt? Fand's auffällig, dass das ein Spiel war, wo du sagst, oh, das kannst du vergessen. Oder ist Augsburg eben Phrasenschwein auch wieder rein? Wirklich der Gegner, der so unangenehm ist, dass du sagst, so, boah, musst du auch erstmal lösen, die Aufgabe.
Ja, Augsburg ist unangenehm, aber du hast da schon vieles vorweggenommen. Das war kein gutes Fußballspiel. Ich finde es ein bisschen auffällig, dass die Eintracht über weite Strecken dieser Vorrunde einen richtig guten Fußball gespielt hat.
Ja.
Auch international in der Europa League richtig gut spielt, aber so von dieser Pokalmannschaft der letzten Jahre, also eigentlich ab 2017 schon, in diesen Crunchtime-Spielen ist im Moment gerade nicht so viel da. Also das in Leipzig diese Woche, diese 0-3 Niederlage, Niederlage im DFB-Pokal gegen eine Mannschaft, die ja so angeschlagen war. Also das war eine der schwächsten Leistungen der Eintracht, die ich seit ganz langer Zeit gesehen habe. Da waren echt auch viele relativ enttäuscht und sauer, weil gefühlt die Bayern raus, Dortmund ist raus. Im DFB-Pokal wäre sicherlich mit dem Sieg in Leipzig richtig was drin gewesen. Auch wenn da natürlich das weiße Ballett da noch im Weg steht. Aber du kannst ja auch zu Hause mal gegen Augsburg mal 2-2 spielen. Kevin Trapp hat sich einen Fehler geleistet. Du hast auch gerade angesprochen, so die Spieler, die bisher so geliefert haben, wie genau. Marmoush oder sowas, der wirkt im Moment fast ein bisschen überspielt oder fast ein bisschen müde. Aus dem Mittelfeld kam auch relativ wenig über Chaibi und über Dahoud. Ja, und wie gesagt, wenn du dann hinten noch einen Trapp hast, der so entscheidend patzt, ja, dann kannst du auch mal 2-2 spielen. Ich glaube, man hat sich in Frankfurt nie als Bayern-Verfolger gesehen. Da, wo sie stehen, Platz 2, mit den 7 Punkten Vorsprung, die ich eben auf Dortmund genannt habe, also an der Champions League schnuppern, das ist alles völlig okay. In Europa spielen sie eine Top-Rolle. DFB-Pokal ist so ein kleiner Schönheitsfleck, aber ich glaube, sie sind auch froh, wenn sie jetzt bald in der Winterpause sind.
Ich glaube, Marco Rose braucht doch einen Wintermantel in Leipzig, oder? Er hat es ganz gut hingekriegt. Hätte niemand so richtig dran geglaubt, aber irgendwie hat es einen Ruck gegeben und der Kollege liefert. Wie kommt das?
Ja, man war ja an einem Punkt. Ich bin mir gar nicht sicher, wenn ich das Pokalspiel so schnell gewesen wäre, ob er nach dem letzten Wochenende dann noch Trainer gewesen wäre. Das ist ja auch immer die Frage, wenn du einen neuen Trainer einsetzt, wie viel Zeit hat der, sich auf ein nächstes Spiel vorzubereiten? Das ist wirklich dann so das allerletzte Mittel, wenn du 2 Tage vor einem Pokalspiel zu sowas greifst. Ich sehe Marco Rose durchaus insgesamt als Trainer sehr zwiespältig. Ich fand, dass er damals in Salzburg einen Riesenjob gemacht hat. In Gladbach die ersten 1,5 Jahre auch, oder das erste Jahr. Dann hat er, wie ich finde, mit einer Entscheidung, die man wirklich sehr hinterfragen darf. Man kann nicht immer sagen, was für ein geiler Verein hier in Gladbach und hier möchte ich was gewinnen und dann verhandelt man schon mit Borussia Dortmund. Ja, nein, das ist manche langweilt sowas vielleicht, aber das ist ja auch erst gerade 3 Jahre her. Also das war wirklich das allerletzte, muss ich sagen. Da hat er bei mir echt Kredit leider verspielt. Dortmund, das Jahr war in der Bundesliga okay, in den Pokalwettbewerben schlecht. In Leipzig hat er gute Arbeit bisher geleistet, würde ich sagen, auch mit dem Pokalsieg. Also mit dem zweiten, der erste war ja Tedesco. Deshalb, auch wenn ich mir, wie du weißt, um RB Leipzig wenig Sorgen mache, konnte ich schon nachvollziehen, dass man sagt, er hat noch Kredit. Und wie er das jetzt gelöst hat mit dem Sieg gegen Frankfurt und mit dem Bundesliga-Sieg in Kiel, ja, das war schon, da gibt es Trainer, die das nicht mehr so rumreißen können. Und ich denke, wenn er jetzt vielleicht noch zu Hause einen Heimsieg nachlegt, dann dürfte er mal wieder sicherer im Sattel sein. Es bleibt aber dabei, Oliver Minzlaff hat es ja ganz klar in einem großen Interview gesagt, wir müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln. Das waren sie in den letzten 2 Jahren nicht. Und sie sind jetzt, ich gucke nur noch mal gerade drauf, auch schon wieder 9 Punkte hinter den Bayern. Also mit der Meisterschaft, das wird nichts. In der Champions League ist es desolat. Es bleibt eine nicht leichte Saison für Leipzig.
Das ist wohl so. Und klammheimlich, lass uns da wenigstens noch kurz drauf eingehen, bevor wir endlich in die zweite Liga kommen, die für mich tatsächlich im Moment wesentlich spannender
ist. Ja, ich finde tatsächlich auch, wenn man das mal nur sagen kann, bevor du deine Frage hast, irgendwie richtig, richtig spannend ist die Bundesliga irgendwie gerade nicht. Die Bayern ziehen da vorne ihre Kreise, dann hast du so ein bisschen, ja, Leipzig schwächelt ein bisschen und Dortmund schwächelt ein bisschen. Der VfL Wolfsburg macht einen guten Job unter Ralf Hasenhüttl, interessiert aber kein Schwein, wie unter der Woche gesehen im Pokal.
Was war brutal. Hast du das gesehen?
Ja, ja, ich kenne dieses Thema, weil ich habe ja früher auch zum Beispiel Eishockey gemacht. Da war ich ja teilweise auch in Wolfsburg. Da hieß es bei diesen Anschlusszeiten auch immer, ja, Schichtdienst hier in Wolfsburg, schwierige Anschlusszeit. Ich war auch schon bei Europa League-Spielen in Wolfsburg, da war auch keiner im Stadion. Dann ist es immer der Schichtdienst. Ja, natürlich müssen die Leute arbeiten, aber wenn Wolfsburg so ein bisschen einen Anspruch hat, ein ganz normaler Verein zu sein, dann kann man ja auch aus dem Umland vielleicht ein paar Leute für so ein Spiel begeistern. Und ich glaube, das DFB-Pokalspiel war sogar um 18 Uhr, also das war sogar zu einer familienfreundlichen Zeit. Also ja,
sorry, aber tut mir leid, also das ist wirklich Wahnsinn, wenn du da guckst, irgendwie dieses dreiviertel leere Stadion, völlig bitter, wo ich dann so denke, so okay, alles klar, wenn du es jetzt nicht geschafft hast, innerhalb dieser 100 Jahre mal irgendwie eine Fanbase aufzubauen, da stimmt ja einiges nicht. Aber gut, also man muss sagen, Hasenhüttl war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung, wenn du dann plötzlich auf Platz 5 bist, so klammheimlich.
Ja, hat ja auch in der Bundesliga und lange auch in der Premier League einen guten Job gemacht. Aber ich wollte einfach sagen, so, ja, dann hast du mal so Freiburg, die das gut gemacht haben mit der Nachfolge von Streich, die aber dann auch relativ bodenlos in Bielefeld ausscheiden. Und dann gehst du so runter die Tabelle. Gladbach hat sich berappelt und dann siehst du unten St. Pauli, Heidenheim.
Ist berechenbar so irgendwie.
Kiel und Bochum, genau, es ist berechenbar. Ja. Also die letzten vier der Etat- und Geldtabelle stehen noch unten in der Tabelle. Hoffenheim hat sich dahin verirrt. Hoffenheim interessiert mich jetzt auch nicht so groß. Also ich habe relativ wenig Gemütswallungen bei der Bundesliga. So wollte ich es einfach mal sagen.
Geht mir auch so. Ich habe nicht so richtig Puls. Das ist irgendwie so ein bisschen schade.
So pulsig, wenn wir beide uns so streiten, dass in ganz Deutschland schon Paarberater sich bei uns melden.
Absolut.
Letzte Woche, ja. Ne?
Ich hatte viele Einladungen auf die Couch, so viel kann ich sagen.
Ja, klar. Das ist bei dir aber, das war früher in deiner Jugend auch schon so. Aber da war es eine andere Couch. Aber du wolltest mir noch eine Bundesliga-Frage stellen.
Die ist jetzt schon beantwortet, weil wir haben Wolfsburg abmoderiert schon.
Ah, okay.
Gut. Nein, ich fand es einfach grandios, mehr zu viel gesagt, aber ich finde, Hasenhüttl ist die richtige Entscheidung. Und wenn Wolfsburg, also wenn es jetzt keine Fans gibt in Wolfsburg, so langsam, wenn das Stadion sich jetzt nicht füllt, liebe Wolfsburger dann oder lieber VW-Konzern, dann könnt ihr den Verein auch dicht machen. Dann bringt es nichts mehr. Wir kümmern uns mal um die Liga, die ich wesentlich spannender finde. Da wollte ich eigentlich hin und das ist die zweite Fußball-Bundesliga. Das ist ja nach wie vor immer noch irre, wenn du dir jetzt einfach nach diesem Spieltag mal die Tabelle anguckst, ist es immer noch, hat sich nichts geändert. Also bis auf Platz 12 kann jeder noch oben mitspielen. Das hat sich jetzt so ein bisschen.
Übrigens, Entschuldigung, dass ich das gerade noch sage, lieber Mike. Vollkommen richtig und ich habe geschlafen. Ich möchte jetzt nach 32 Minuten in diesem Podcast außerordentlich den FC Bayern München loben. Ich habe es fast vergessen. Entschuldigung.
Ich wollte es eigentlich hinten raus machen, weil das.
Okay, aber ich habe hinten raus noch was an. Ich habe hinten raus noch was anderes. Ja, gleich. Okay. Aber ich wollte es einfach mal loben. Diese Geste, dass die Nummer 5 in Andenken an Franz Beckenbauer, den neben Gerd Müller größten Spieler dieses Clubs, nie mehr vergeben wird, finde ich eine schöne Geste.
Und
Glückwunsch
das
dazu,
Schöne ist,
ihr Bayern.
Genau, wir haben das auch gewürdigt übrigens auch auf Insta. Ihr könnt uns jetzt auch auf Insta folgen. Eier, wir brauchen Eier. Klickt einfach mal drauf. Kommt mit uns auf unsere Insta-Reise.
Wahnsinn, hat der freche Mike hat doch am Wochenende der Glatze so eine Seite eingewiehen oder eingeweiht, ne? Ich weiß gar nicht, Deutsch. Eingeweiht,
eingewiehen. Wiesbaden meinst du,
ne? Frau Schumacher, meine ehemalige Leistungskurslehrerin in Deutsch, die würde sich entsetzt im Kaffee wegdrehen, wenn sie mich sehen würde.
Genau, da könnt ihr uns auch anzählen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch loben, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, wie läuft's auf der Besetzungscouch beziehungsweise auf der Psycho-Couch, wenn ihr euch mal wieder in den Haaren habt. Alles das könnt ihr natürlich. Wie läuft's in Elversberg? Wie läuft's denn beim HSV? Alle Fragen sind da. Wir sind offen. Alles kann, nichts muss. So viel kann ich sagen. Aber endlich nach Franz. Nach erster Bundesliga, nach Berechenbarkeit, nach einer roten Karte, ist er noch Welttorhüter oder nicht, sind wir jetzt angekommen in der zweiten Liga. In einem wahnsinnigen Tivoli, der sich dreht und wo man immer noch sagen kann, die nächste Fahrt geht rückwärts für den einen oder anderen. Junger Mann zum Mitreisen gesucht für den ersten FC Kaiserslautern, die wilde Fahrt auf Platz 2 hoch. Also was kann man da sagen? Also es ist 5-0 Düsseldorf gegen Braunschweig.
Also um einfach zu sagen, wie wahnsinnig diese Liga ist, und ich bin vollkommen bei dir, das ist das völlige Gegenstück zur ersten Fußball-Bundesliga ist, dass letzte Woche in Karlsruhe zur Pause der HSV auf Platz 10 stand, am Ende der Woche oder am Ende des Spieltages Zweiter war, um jetzt nach einem Unentschieden zu Hause und damit 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen wieder auf Platz 7 zurückzufallen. Das sagt alles darüber, und das Paderborn 27 Punkte zu dem Zeitpunkt ist, glaube ich, der schwächste Tabellenführer oder der Schwester oder Zweitschwester aller Zeiten mit 27 nach 15 Spielen und Platz 11, Hertha BSC hat 21, das sind 6 Punkte. Das würde ich bei mir noch als erkennbare Mitteldistanz einstufen. Das ist wirklich, und ich sage es jetzt das erste Mal, das ist wirklich Wahnsinn, was in dieser Liga passiert. Nicht, dass wir nach 2 Siegen vor Weihnachten noch Schalke nochmal begrüßen müssen im Kreis der Aspiranten.
Ach du, also Platz 14 mit 16 Punkten, da kann auch alles irgendwie passieren. Mhm. Ich denke auch, dass wir keine Ahnung, vielleicht Nürnberg noch einen Meter weiter oben sehen. Aber
Nürnberg glaube ich eher nicht mehr. Weil
glaubst du nicht dran? Das war von Anfang an nicht dran geglaubt.
Nee, ich habe zwischendurch, ich habe ja bei Miro Klose Abbitte geleistet, weil was die zwischendurch für einen Fußball gespielt haben, war sensationell. Haben aber dann nach 3 Siegen da nicht mehr punktemäßig nachlegen lassen. Und dann ist es im Fußball tatsächlich so, du gewinnst 3 Spiele, dann spielst du 2-mal gut, aber holst nur einen Punkt. Und dann sagst du dir, ja, wir spielen gut. Und dann holst du noch 2-mal nur einen Punkt. Und dann fängst du an, doch nachzudenken. Und ich glaube, an dem Status sind sie jetzt. Also ich sage, ab 12 steigt keiner mehr auf. Ich würde fast auch bei der Hertha, würde ich sagen, das ist mir dann noch zu inkonstant, obwohl das am Mittwoch in Müngersdorf eine kämpferisch herausragende Leistung war, noch defensiv. Ich würde mal so die ersten 10, würde ich sagen, sind alle noch dabei, obwohl es da natürlich durchaus Tendenzen gibt. Aber klar, wir können uns jetzt mal ein paar Mannschaften rausholen. Über Paderborn haben wir ja schon mal gesprochen. Kaiserslautern.
Müssen wir jetzt drüber sprechen.
Ich finde, es war ein, es sieht viel deutlicher aus, als es war, dieses Spiel gegen den KSC. Boah,
ja, sehe ich anders, aber sag mal.
Ja, kannst du ja gleich sagen. Also sie haben ohne Ache und ohne Hanslik zum Beispiel gespielt, das ist aller Ehren wert. Ich finde diesen Elfmeter, den es für Kaiserslautern gibt, den finde ich echt schon sehr umstritten, weil Mause, der Stürmer von Lautern, also erst den Sengin, das ist dieser junge Mann, der aus der zweiten Mannschaft vom KSC kam, aus der Verbandsliga auf den Betze, ist auch, das ist auch mal ein Debüt. Er klammert zuerst, der Junge hält dann zurück. Ich finde, das kann man sich auch als Schiedsrichter nochmal angucken. Ich sage nicht, dass es eine Fehlentscheidung ist, aber das ist schon auch glücklich. Dann habe ich eigentlich ein relativ bescheidenes Spiel gesehen. Und im zweiten Durchgang bis zum 2-0 hatte der KSC eigentlich die viel besseren Chancen auszugleichen. Am Ende gewinnt Lautern das Spiel mit so einer hitzigen Atmosphäre. Marlon Ritter war dann auch wieder in seiner Rolle als Grand Provokateur unterwegs. Alles egal, das sind halt Heimspieler und Betze, die du so gewinnst. Deshalb ziehe ich da meinen Hut vor der Punkteausbeute. Aber wie gesagt, das Ergebnis hört sich in dem Spiel erstmal klarer an, als es war.
Sehe ich ganz anders. Also ich hatte das erste Mal nach langer Zeit wieder auch so dieses Betze-Gefühl. Habe mir das Spiel ganz angeguckt und habe festgestellt, da tut sich was. Also du hast die Energie, die wir beide noch kennen vom ersten FC Kaiserslautern, die ist in großen Teilen wieder zurück. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Kaiserslautern, also hinten raus vielleicht, da ist einfach schlicht und ergreifend die Kraft ein bisschen ausgegangen. Da muss man aber auch sehen, dass der KSC eine Mannschaft ist, die körperlich bockstark ist. Darauf achtet Christian Eichner auch und das hast du dann auch gemerkt. Aber bis dahin hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass Kaiserslautern dieses Spiel irgendwie aus der Hand geben könnte.
Naja gut, aber es steht 1-0. Der FCK macht mit und Franke schießt aus 5 Meter allein vom Tor vorbei. Also ich weiß nicht, was du da auf deiner Couch gemacht hast, aber dass du sagst, du hast nie das Gefühl gehabt, dass das Spiel mal anders laufen könnte, das finde ich ja schon ein bisschen erstaunlich.
Nö, aber das hat einfach nur was mit der Energie auf dem Platz zu tun, sage ich ja. Also man kann das jetzt natürlich logisch auseinander dividieren, so wie du das tust. Und auch zu Recht tust, aber es geht mir einfach nur um das, was darüber kommt. Und ich glaube, das kannst du auch auf dem Platz erfüllen. Ich würde gerne mal wieder, wirklich nach längerer Zeit mal wieder auf den Betze fahren, um das bestätigt zu wissen.
Lass uns doch mal eine Versöhnungs-Podcast-Tour machen. Nee, einfach so als Ehetherapie. Wir beide mal so ein Wochenende. Wir nehmen den Technikchef mit, der kann sich einfach betrinken auf dem Rücksitz. Wenn's da schon, du fährst natürlich, weil du trinkst ja wenig.
Ja, wir machen Stopp beim Erdbeermund und da lassen wir den Technikchef, binden wir ihn an. Und fahren weiter.
Wir fahren am Erdbeben, genau. Nein, wir binden ihn an. Dann fahren wir im Saarland vorbei. Schön Liona mit Maggi. Da hast du ja auch noch alte Verbindungen. Und dann fahren wir nuff auf den Betzeberg. Ja. Und ich trinke mit dem Technikchef schöne Karlsberg-Stubis, während du da genüsslich an deiner Weißweinschorle nuckelst.
Das finde ich auf meinem Orangensaftschorle. Aber absolut. Wir fahren erst nach Saarbrücke, gucken uns da. Die sind nämlich auch ganz geil geworden. Dann nach Elversberg, dann nach Kaiserslautern. Und dann setzen wir uns in Saarbrücke, da gibt es einen kleinen Flughafen, erinnerst dich vielleicht.
Ja, klar.
Da setzen wir uns in den Flieger und fahren nach Hamburg.
Ja, stark. Fliegen nach Hamburg, oder? Genau, aber jetzt, also du hast gesagt, die Lautern-Betze-Energie ist wieder da.
Ja, das habe ich gesagt.
Hannover, habe ich so gedacht, so die letzten Wochen, eigentlich ein bisschen der Trend eher nach unten, drehen dann ein 0-2 gegen Ulm in den Heimsieg.
Total.
Gibt natürlich Energie. Ja. Elversberg, haben wir drüber gesprochen, das ist Wahnsinn, was Horst Steffen da macht in der Idylle und in der Ruhe. Also Elversberg ist für mich insofern ein Phänomen. Du fährst nach Saarbrücken und redest mit den Leuten in Saarbrücken, die ja alle mit ihrem FCS leiden. Und dann sagst du, wie wird das hier eigentlich so aufgefasst, dass Elversberg jetzt so so in der zweiten Liga das Ganze so aufmischt.
Interessiert
und so
keine Sau. Ja,
das interessiert wirklich keine Sau. Ja. Also das ist noch nicht mal so, wenn du jetzt einen HSV-Fan fragst, wie ist denn das, dass St. Pauli in der ersten Liga spielt, dann hast du schon welche, wie auch mich, die das stört. Aber ist ja so. Ja, natürlich, gebe ich auch ganz ehrlich zu.
Ja, ja.
Aber dass das in Saarbrücken noch nicht mal einen stört, dass Elversberg selbst die zweite Liga aufmischt, das finde ich schon echt bemerkenswert, so möchte ich es mal sagen.
Kriegst du einfach nur ein trockenes Ajo.
Naja, klar, genau. Ja. Düsseldorf, auch gefühlt, seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen, was ist da los? Zerpflücken dann mal ganz kurz Eintracht Braunschweig. Das weiße Ballett, am Anfang hieß es ja, wir sind so attraktiv, machen aber keine Punkte. Jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Spielen 4x1-0, also das ist schon, selbst du hast gesagt, das war nicht vergnügend steuerpflichtig gestern, das Ding da in Regensburg. Aber man kann natürlich auch am Ende sagen, wer so Spiele permanent in der Regelmäßigkeit gewinnt, der steigt dann vielleicht doch auf, ne? Oder?
Also, ich glaube, es war kein einfaches Spiel. Das war auch so tituliert und ich habe das auch genauso gesehen. Aber auf der anderen Seite, es ist auch Wahnsinn, wenn du dir anguckst, wie limitiert Jan Regensburg ist. Also, das ist gefühlt nicht eine einzige klare Chance in dem ganzen Spiel. Spiel nach vorne existiert überhaupt nicht. Die haben halt einfach sich auf sowas verteidigen konzentriert und sorry, aber das ist keine Zweitligamannschaft. Also das ist in dieser Verfassung stehen sie völlig zu Recht da, wo sie stehen. Dass der erste FC Köln da nicht weit höher gewonnen hat, also die Chancen, das ist das, was man dann, glaube ich, mir ist eher Angst und Bange, was ist, wenn du mal gegen wirklich richtig starke Gegner spielen musst. Mit der Leistung, die da gezeigt wurde, wirst du es wirklich richtig schwer haben. Da ist für mich noch nicht alles auserzählt.
Vor allen Dingen ist die Frage natürlich, was mit Lemperle ist. Ne? Also der ist ja überragend, muss ich ehrlich sagen. Also der führt schon richtig gut. Also wie der spielt, Hut ab vor der Saison hat. Man hat mir jemand eine Wette angeboten, der macht 25 Tore. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, irgendwas mit 15. Ich weiß jetzt nicht, was er hat. Das sah nicht gut aus. Du hast jetzt noch die beiden Spiele bis Weihnachten gegen Nürnberg und gegen Kaiserslautern. Aber die Frage ist natürlich, kannst du ihn halten? Das sieht ja eher nicht so aus, weil die halbe Bundesliga ja schon hinter ihm her ist. Und da muss man sagen, das wäre natürlich bitter für den FC, so einen Spieler zu verlieren, weil das ist im Moment der absolute Unterschiedsspieler.
Das ist er, das ist so. Und es wird gemunkelt, dass er mit Hoffenheim einig sei. Es wird gemunkelt, dass er auf jeden Fall nicht zu halten ist. Es ist aber
Stuttgart
auch
soll angeblich auch dran sein.
Ja, da ist Alex Werle, ist ja immer die Krake und fischt irgendwie in Köln ab. Vielleicht eine kleine Randnotiz noch, wenn wir schon so ein bisschen bei macht man nicht Ethik und so weiter sind. Es gab so eine Situation, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da haben auch viele Fans mitgekriegt. Ist auch durch die sozialen Netzwerke gegangen. Es gibt ja jedes Jahr so die Einladung zum Weihnachtsessen für Obdachlose in Köln und wird ausgerichtet vom 1. FC Köln zusammen auch mit Sponsoren. Was da eine mediale Ausschlachtung dieses Treffens stattfindet, ist tatsächlich nicht zu ertragen. Ich habe das, war wirklich kurz davor, mein Telefon in die Hand zu nehmen, weil du kannst sowas ja machen und ich finde sowas gut und richtig, richtig sowas zu machen. Wenn das aber PR-mäßig ausgeschlachtet wird, so eine Veranstaltung, sowohl von den Sponsoren als auch vom 1. FC Köln, es ist nicht zu ertragen. Ich finde das Wahnsinn. Bei solchen Geschichten, wir haben darüber gesprochen, es gibt so Dinge, die machst du dann einfach und hältst einfach den Sabbel. Aber wie das breitgetreten wird, auch von den Sponsoren, von Hauptsponsoren teilweise, es ist nicht zu ertragen. Das nur mal ganz kurz am Rande. Überlegt euch mal, ob das wirklich adäquat ist, was da passiert.
Ich habe das jetzt gar nicht gelesen, deshalb kann ich dazu nichts sagen, aber Punkt für dich, ich sag nur eins, weil wir gerade jetzt bei dem Ding sind, da finde ich das bemerkenswert, was Wolfgang Overath, der auch in seiner Zeit hier als Präsident schon einiges sich anhören musste in Köln, der lädt nämlich jedes Jahr Heiligabend 150 Obdachlose zu
macht
sich nach Hause.
Aber einfach so.
Der macht das, genau, und lädt die ein, also das finde ich eine ganz, ganz tolle Geste von Wolfgang Overath. Übrigens noch eins zum Spruch von Curling von dir. Ich war ja in Köln. Also die Hertha hat das gut gemacht, aber ich finde, dass man in 100 Minuten Überzahl sich wirklich nach vorne teilweise erschreckend ideenlos präsentiert hat. Und dass dann nachher ich von vielen gelesen oder gehört habe, jetzt wollen wir Leverkusen, denn immer zu zeigen, wer die Nummer 1 im Rhein ist. Also, liebe FC-Freunde, die Auslosung ist ja nächste Woche. In Leverkusen habe ich auch noch von vielen gehört. da befürchte ich bei einer Leistung wie am Mittwoch, könnten es dann auch mal 4 oder 5 Stück werden. Also das würde ich mir an eurer Stelle nicht wünschen, wenn ich mir das erlauben darf, als jemand, der im DFB-Pokal gar nicht mehr dabei ist.
Aber völlig richtig, und das ist doch völlig gut, dass du es ansprichst. Es ist, geht mir total auf den Sack, dass beim 1. FC Köln, du gewinnst einfach mal 3, 4, 5 Spiele und schon geht der Zug in die andere Richtung und mittlerweile geht es mir auf den Sack. Und das ist so eine gewisse Hybris, die sich dann auch wieder breit macht, so nach dem Motto, Transfersperre erledigt, das erledigt, wir sind im Grunde genommen schon gefühlt wieder deutscher Meister. Mit so einem Spiel gegen Regensburg würde ich sagen, ganz vorsichtig, liebe Leute, und auch im Pokal, das war jetzt irgendwie nichts Brillantes, was da passiert ist, und ich verstehe überhaupt nicht, weder von Verantwortlichen noch aus der Fanbase raus, wie man dazu kommt. Wir sind gerade abgestiegen, da war die Heulerei groß und es gab bittere Rufe von Keller raus, es gab Struber raus und plötzlich dreht sich das Ganze, jetzt kann man sagen, ja, das ist auch Köln. Aber vielleicht muss man sich da mal einfach disziplinieren. Also ich habe nach wie vor massiv schlechte Laune, wenn ich diese Sponsorenposts lese zu diesen obdachlosen Geschichten und so, und auch vom 1. FC Köln. Es ist, insgesamt muss man sich mal langsam wieder so ein bisschen am Riemen reißen und fragen, wo man steht. Man steht auf Platz 6 in der zweiten Liga. Guten Tag. Also Vorsicht. Hamburg SV, 2-2 gegen Darmstadt. Lass uns da noch hingucken.
Ja, ich
und war gestern die Diskussion, Entschuldigung, vielleicht noch einfach alles rund um Bruno Labbadia und das, was da passiert ist, auch kommunikativ.
Also, als erstes mal das Spiel gestern, muss ich erstmal Darmstadt loben. Das war Wahnsinn, wirklich. Also, was für eine Spielanlage. Respekt vor Florian Kohfeldt, der für mich total am absteigenden Ast war in den letzten Jahren. Da hat er richtig gute Arbeit geleistet. Fand seinen Auftritt nachher so ein bisschen, war mir schon einen drüber, das war echt ein bisschen arrogant. Also erst sagen, ich sag nichts über den Schiedsrichter und dann eigentlich zweimal rot für HSV-Spieler zu fordern, fand ich echt ein bisschen zu viel. Zumal es ein Foulspiel gab vor der Entstehung des Tores, wo aber Darmstadt zwischendurch wieder den Ball hatte. Aber zu sagen, der hat mit dem Ellbogen beim Spieler ins Gesicht, wo du ganz klar siehst, der bremst den zwar aus, das ist ein Foul, aber das ist ein normales Blocken am Oberkörper. Also das fand ich schon unangenehm. Trotzdem, die Leistung war bock stark von Darmstadt. Und der HSV hat diesen Punkt eigentlich sogar, am Ende war es verdient, weil sie auch eine große Chance durch Selke noch hatten, der den Fuß irgendwie falsch eingehangen hatte in der 92. Minute. War ein echt spektakuläres Fußballspiel, aber hat auch gezeigt, wo die Probleme vom HSV sind, nämlich in der Abwehr. Also Schonlau kommt überhaupt nicht in die Form. Das 2-2, Mikkel Bronsies, der springt da unterm Ball drunter durch. Und deshalb, du hast am Anfang Merlin den Zauberer eingespielt. Zaubern kann er halt auch nicht. Du hattest nie das Gefühl, dass sie die Kontrolle über dieses Spiel hatten. Und diese Offensivpower, die blitzt halt auch nur ab und zu auf, wenn dann mal Richter oder Karabetz wie beim Traumtor was machen. Aber das ist auch nicht über 90 Minuten. Also Reis und vor allen Dingen Glatzel sind einfach nicht zu ersetzen. Das Einzige aus Sicht vom HSV, was gut ist, obwohl du keine gute Saison spielst, bist du 3 Punkte hinterm Ersten. Das macht vielleicht noch ein bisschen Mut. Und zu deiner anderen Frage, Polzin ist ein junger, dynamischer Typ, der kommt auch gut bei der Mannschaft an, überhaupt gar keine Frage. Ich finde das, was Stefan Kunz macht, sehr riskant. Er tastet sich immer so ein bisschen weiter. Okay, ich lasse jetzt mal in Karlsruhe, lasse ich Polzin, oh, der gewinnt. Ja, dann lasse ich den jetzt mal das nächste Spiel machen. Ach, eigentlich lasse ich den jetzt mal bis Weihnachten machen. Und dann gucke ich ein bisschen weiter. Hey, es sind jetzt noch 6 Punkte zu vergeben. Also entweder du bist davon überzeugt, dass Polzin der Richtige ist, dann musst du den auch ganz klar stark machen. Oder du sagst, du bist es nicht, dann musst du aber irgendjemanden in petto haben. Zumal sich das mit Steffen Baumgart ja schon auch über ein paar Wochen angebahnt hat. So. Und das andere ist, dass du natürlich mit diesem Ding, ich spreche mit Kandidaten und jetzt überleg dir mal gerade, ich habe von Bruno Labbadia nicht einmal gehört, dass er beim HSV im Gespräch ist, dass er will. Ich habe von Bruno Labbadia gar nichts gehört. Aber durch die Kommunikation von Stefan Kunz sieht es jetzt so aus, als wenn aufgrund einer alten Kaiserslautern-Connection Bruno Labbadia eventuell ein Thema wäre und noch wollen würde oder sowas. Also damit beschädigst du ja auch Kandidaten durch dieses lange Rumeiern. Entweder du hast jemanden und sagst, so, das ist mein Trainer oder den will ich haben. Oder du lässt es. Aber dieses Wabern, ich weiß nicht, also ich finde diese Strategie von Stefan Kunz durchaus bemerkenswert und unfassbar risikoreich.
Also um es auf den Punkt zu bringen, ich habe mir die Pressekonferenz noch reingeguckt, ich finde es eins der größten Kommunikationsdesaster der letzten 10 Jahre beim HSV. Ich weiß gar nicht, wie man es runterspielen kann anders. Also so, er wird gefragt, ganz eindeutig, Und er sagt, ja, ich spreche auch zwischendurch auch mal noch mit anderen Kandidaten. Was ist denn das für eine Aussage für in Richtung Labbadia, wenn er denn mit ihm gesprochen hat? Was ist das für eine Aussage Richtung Merlin Polzin? Ein Desaster. Dann auch mit diesem süffisanten Lächeln jedes Mal, wo ich immer sage, pass mal auf, du bist nicht der Pausenclown, du bist immerhin der Sportvorstand des HSV. Also es ist irgendwo auch eine gewisse Präsenz da drin und auch die Fans haben schlicht und ergreifend, auch die PressekollegInnen haben durchaus das Recht zu erfahren, wie läuft es denn jetzt im Moment gerade, wie sind denn die Planungen. Und wenn es so gewesen ist, bin ich hundertprozentig bei dir, dass er mit Labbadia gesprochen hat. Und wenn es so ist, dass Labbadia gesagt hat, weißt du was, Kunz, alte Freundschaft hin oder her, aber ich lasse mich doch von dir nicht irgendwie vorführen. Und sagt dann ab, weil Kunz gesagt hat, pass mal.
Übrigens,
also wenn es so gewesen ist. Wenn es so gewesen ist.
Genau, weil ob der abgesagt hat oder nicht, das weiß ja gar keiner. Also von Bruno Labbadia habe ich noch kein einziges Statement zu der ganzen
Sache. Aber ruf ihn doch mal an und frag ihn oder lad ihn mal zum Podcast an. Ich würde es gerne einfach mal wissen. Ja, das ist doch einfach, lad ihn ein. Fürs nächste Mal.
Das musst du übrigens auch sagen, weil wir ja darüber gesprochen haben, wie das Image von betreffenden Leuten im Fußball ist.
Irre.
Ich habe letzte Woche aufgezählt, was Bruno Labbadia alles erreicht hat in seiner Trainerkarriere und trotzdem gibt's dann immer so, ach, der schöne Bruno und so.
Ja.
Weißt du, was ich eigentlich richtig gut finde an ihm? Du hast nie nach einer Entlassung irgendein kritisches Interview über jemanden gehört. Zum Beispiel, mit Jörg Schmadtke gab's ja auch nachher Probleme, wo gar keiner wusste, warum eigentlich. Die sind nach Europa zusammengekommen. Ne? Der sagt nichts im Nachhinein, der sagt nichts vor, der ist echt ein Gentleman, also so muss man sich eigentlich verhalten. Und sein Name wird gespielt, gar keiner weiß eigentlich, wie konkret das ist. Und damit, finde ich, machst du als Stefan Kunz, und da bin ich bei dir, immer dieses suffisante Lächeln, wenn dann eine Frage kommt und dann manchmal auch so die Kollegen irgendwie so ein bisschen dumm dargestellt werden sollen. Also ich finde, dass das nicht überzeugend ist, was der Vorstandsvorsitzende gerade vom HSV da so liefert.
Nein, gar nicht. Aber es ist genauso, wie du sagst. Wer blaue Anzüge und braune Schuhe trägt wie Bruno Labbadia, der hat's halt einfach drauf. So ist es. Das ist gentlemanlike und vielleicht ist es auch ein gewisses Zeichen. Wenn es so gewesen ist, dass er abgesagt hat, dann ist das völlig richtig gewesen, dass er das getan hat. Weil ich glaube, so geht's einfach auch nicht so nach dem Motto, ach, ich verhandle mal und dann sind wir uns eigentlich einig. Aber dann gewinnt er ein Spiel. Und ach, dann gucken wir doch mal. Und was ist denn, wenn der jetzt nochmal verliert? Und was ist denn, wenn er bis Weihnachten und dann gibt's keinen Trainer?
Ja, also, wie viele Punkte muss er holen? Wo ist das Gefühl? Irre. Ich finde, viel wichtiger ist, kriegt mein Trainer, ob der Polzin oder der andere heißt, kriegt der meinen Laden hinten einigermaßen dicht? Muss ich da auch vielleicht endlich mal wieder, doch mal wieder nachjustieren, was ich seit Jahren, seit Vuskovic, seit diesem Skandal sage, wir brauchen einfach einen schnellen, guten Abwehrspieler? Oder hoffst du, dass die Leute nach vorne zum Laufen kommen? Also, diffizile Situation, hast nach vorne, spielst du attraktiv, deine besten Spieler sind verletzt, aber hinten den Laden dicht kriegen, das muss das sein. Und ich glaube, dass dieses Rumeiern ein sehr riskanter Weg ist. Damit, glaube ich, können wir es da noch belassen erstmal.
Vielleicht noch ganz kurz, siehst du es so, dass Schalke 04 da nochmal hin, weil wir haben noch relativ viel drüber gesprochen, dass sie in die richtige Richtung gehen, auch mit diesem Trainer? Oder ist es wieder eine Übergangslösung? Es kommen jetzt auch plötzlich Beiersdorfer, die dort Beiersdorfer ins Gespräch als Sportdirektor. Kriegen die langsam die Kurve tendenziell? Oder ist es so, dass man nach wie vor Sorge haben muss, dass sie nicht dann irgendwann auf Platz 17 stehen?
Nee, also Schalke hat am Freitagabend eine bockstarke Leistung gebracht. Lukas Kwasniok hat gesagt, der Trainer von Paderborn, ich bin überhaupt nicht sauer, weil wir waren absolut chancenlos. Mhm. Also das, jetzt sagen immer viele, das muss der Maßstab sein. Ich glaube nicht, dass du das immer hinbekommst. Das war dann so ein Spiel, du hast nach der Heimniederlage gegen Lautern wirklich nur auf die Fresse bekommen. Der Trainer war angezählt und so. Und dann gibt es ja mal Spiele, wo eine Mannschaft sich dann auch zusammenreißt. Denn das haben wir ja auch gesagt, die Addition der einzelnen Fähigkeiten, wenn du einen Süller, einen Karaman hast, einen Seguin, das sind ja alles keine Blinden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass der Kader nicht ausgewogen zusammengestellt ist, dass du auch ein großes Defensivproblem hast. Aber das war richtig stark von Schalke. Und jetzt fällt mir gerade schon das Handy hier runter. Ich glaube nicht, dass das Schalke nochmal oben angreifen kann, auf gar keinen Fall. Aber man musste ja, vielen Dank, der Technikchef bückt sich hier gerade. Danke, holt gerade das Handy mir. Vielen Dank, lieber Technikchef. Dass das Allerschlimmste verhindert werden kann, dass vielleicht auch der Trainer mal in Ruhe arbeiten kann. Denn wenn du so eine Leistung bietest, dann muss man schon mal ehrlich sagen, scheint der Trainer auf jeden Fall die Mannschaft zu erreichen. Also das war bockstark, S04.
Damit hätten wir die erste und zweite Bundesliga, glaube ich, abgefeiert.
Ich freue mich für Marco Reus übrigens.
Oh,
Meister geworden in der MLS.
Krasse Szene, absolut, logisch. Ich habe das, er ist nur eine Viertelstunde, konnte nichts mehr machen, Viertelstunde vor Schluss reingekommen, ist verletzt. Mit einem riesen, hast du dieses, ich habe noch nie so ein schwarzes Tape in der Innenseite des Schenkels gesehen, wie bei Marco Reus, aber.
Ja, aber er hat ja auch gesagt, er hätte jedes andere Spiel hätte er abgesagt, aber ich finde irgendwie, wir haben ja so oft über Reus gesprochen, ich habe ja auch so oft meine absolute Wertschätzung für ihn ausgedrückt, immer dieses Jahr, ist aber kein Meister geworden und ich fand es trotzdem klasse, dass er in Dortmund geblieben ist und ich finde, zu seiner besten Zeit war er auch absolute Weltklasse, vor ihm hatten auch andere Spitzenspieler Respekt, er hat leider nur in einem Turnier, das war glaube ich 2012, seine Akzente setzen können. 2018 war er für mich der beste Feldspieler, da sind wir ausgeschieden. Er hat im letzten Testspiel vor der Abreise nach Brasilien die WM verpasst. Das ist alles bitter und ich will jetzt auch eine MLS-Meisterschaft nicht mit einer Meisterschaft in den großen fünf Ligen gleichsetzen, aber diese Liga hat schon ein gewisses Niveau. Das kann man, denke ich, schon auch mit einer Liga wie in Holland oder sowas vergleichen und deshalb freue ich mich für ihn nach zwei Pokalsiegen in Dortmund, dass er endlich auch einen Meistertitel hat, weil er über all die Jahre, trotz all seiner unfassbaren Verletzungen und auch dieser persönlichen sportlichen Tragik, immer einfach ein total netter, anständiger Junge geblieben ist. Also herzlichen Glückwunsch, Marco. Du hörst das ganz sicher jetzt, wenn du wach wirst nach einer Partynacht.
Absolut, glaube ich. Und immer noch hast du diese Palmen rund um dieses Stadion gesehen? Also es ist ja Wahnsinn.
Das ist einfach geil, dass du auf sowas achtest. Sensationell.
Hast du das gesehen? Ich bin völlig fasziniert. Also ich finde, wenn man Meister wird, umgeben von Palmen, dann ist es eindeutig, dass man eins braucht. Oder?
Ach so, nee, aber also, ich hab da noch
einen. Hast du noch
ja,
einen?
Ich hab ja noch einen. Okay. Entschuldigung, dass ich heute.
Das ist fast wie Otto. Kennst du einen habe ich noch.
Ja, genau. Einen habe ich noch. Nachdem wir ja fast ohne Streit auseinandergegangen sind und.
Beinahe.
Das ist so, weißt du, wie wenn du mit so einer ganz heißen Braut so 5-6 Jahre zusammen bist.
Ja, das kenne ich gar nicht, aber ja.
Ja, wie? Moment, jetzt muss ich mal mit deiner Frau telefonieren, mein lieber Herr Gesangverein. Ja. Und du hast so das Gefühl, das geht mir schon teilweise echt auf die Nerven, wenn die da ihren Mädelsabend mit ihren Tussis da macht und 8 Stunden das Badezimmer blockiert. Und so. Aber trotzdem, das ist eigentlich so eine Rakete, wenn ich mit der alleine zusammen bin. Mai. Also die will ich nicht verlieren. Also so geht's mir ja mit dir dann irgendwie so. Ne? Ja. Deshalb habe ich mich heute natürlich richtig gut vorbereitet. Ich habe mein bestes Parfum draufgelegt.
Ich rieche es. Das ist wirklich, es macht mich ein bisschen kribbelig. Aber ja.
Ich möchte am Schluss noch an jemanden erinnern, der verstorben ist, der aber in der Fußballhistorie eine unfassbare Leistung hingelegt hat, die aber gar nicht so diese Wertschätzung unbedingt erfährt, weil es, glaube ich, eine andere Zeit war. 1986 hat im damaligen Landesmeisterpokal, das ist also derselbe Wettbewerb wie die Champions League, nur umbenannt, hat der rumänische Torhüter Helmut Dukadam, das war ein Banatschwabe, also es gibt ja eine deutsche Minderheit in Rumänien, hat mit Steaua Bukarest damals im Finale gegen den FC Barcelona gespielt, in Sevilla. Und es stand nach den 120 Minuten 0-0. Es gab ein Elfmeterschießen. Und Bernd Schuster saß schon im Taxi. Der war ausgewechselt worden für den FC Barcelona. Und ist einfach aus dem Stadion abgehauen. Er hat noch nicht mal mehr das Spiel sich zu Ende angeschaut. Zu dem Zeitpunkt hatte Barcelona diesen Cup übrigens noch nie gewonnen, den sie ja mittlerweile 5-mal haben. Und es hat nicht ein Spieler des FC Barcelona geschafft, einen Treffer zu erzielen. Helmut Dukadam hat 4 Elfmeter gehalten und weil zwei seiner Mitspieler mit Zitterfüßchen das Ding reingemacht haben, hat Steaua Bukarest als erste Mannschaft aus dem damaligen Ostblock mit 2-0 dieses Elfmeterschießen gewonnen. Übrigens, der Libero hieß Miodrag Bilodedic, hat dann 91 mit Roter Stern das Ding nochmal gewonnen. Der erste Spieler, der mit 2 Clubs die Champions League gewonnen hat. Auch eine Frage für Günther Jauch, 1 Million. Du merkst, ich find's einfach geil. Und Helmut Dukadam, dieser Typ, wie der gejubelt hat, ich habe das heute noch in Erinnerung, ich war damals 14 oder 15, hat es danach auch nicht leicht gehabt. Es gab Repressalien vom Ceausescu-Regime. Also diese Leistung in einem Finale Europas in der Champions League 4 Elfmeter zu halten, wird für mich viel zu leicht vergessen. Deshalb nochmal daran erinnert und Ruhe in Frieden, Helmut Dukadam.
Der einmal gesagt hat, ich liebe den einzigartigen Mannschaftsgeist und den Geist des Unmöglichen.